Elle. Die Zofe blickte sie mit weißem, verängstigtem Gesicht an. »Wir sind nicht allein«, begriff die Königin. Schatten ragten um ihr Bett auf, hohe Schemen, unter deren Umhängen Kettenhemden glitzerten, bewaffnete Männer hatten hier nichts verloren, wo sind meine Wachen? Ihr Schlafgemach war dunkel, nur eine Laterne, die einer der Eindringlinge hochhielt, spendete Licht. »Ich darf keine Angst zeigen.« Kersey strich sich das vom Schlaf zerzauste Haar zurück und fragte, »Was wollt ihr von mir?« Ein Mann trat in den Schein der Laterne und Kersey sah, dass sein Mantel weiß war. »James?« »Von dem einen Bruder habe ich geträumt, der andere kommt, um mich zu wecken.«
»Euer Gnaden!«
Die Stimme gehörte nicht ihrem Bruder.
»Der Lord Commander sagt, wir sollten euch holen.«
Das Haar war gelockt wie das von James, doch hatte das ihres Bruders dem ihren gleich die Farbe von Blattgold, wohingegen der Schopf dieses Mannes schwarz und ölig war. Sie starrte ihn an, während er von einem Abort und einer Armbrust redete und den Namen ihres Vaters nannte.
»Ich träume noch«, dachte Kersey. »Ich bin nicht wach, der Albtraum dauert an. Gleich wird Tyrion unter dem Bett hervorkriechen und mich auslachen.«
Das war töricht. Ihr zwergenhafter Bruder saß unten in den schwarzen Zellen und war dazu verurteilt, am heutigen Tag zu sterben. Sie schaute auf ihre Hände, drehte sie und versicherte sich, dass alle ihre Finger noch da waren. Als sie über ihren Arm strich, fühlte sie eine Gänsehaut, doch keine Wunden. Sie hatte keine Schnitte an den Beinen, keine Verletzungen an den Fußsohlen.
»Ein Traum, mehr nicht, nur ein Traum.
Gestern Abend habe ich zu viel getrunken. Diese Ängste sind bloß Verrücktheiten, die der Wein hervorgebracht hat. Wenn der Morgen graut, werde ich wieder lachen. Meine Kinder sind in Sicherheit. Tommens Thron ist nicht in Gefahr. Und mein verschrobener kleiner Valoncar wird bald einen Kopf kürzer sein und verrotten.« Jocelyn Swift stand an ihrer Seite und drängte ihr einen Becher auf. Kersey trank einen Schluck. Wasser vermischt mit dem Saft ausgepresster Zitronen, so sauer, dass sie es ausspuckte. Der Nachtwind rüttelte an den Fensterläden, und sie sah die Welt mit einer eigenartig scharf umrissenen Klarheit. Jocelyn zitterte wie Espenlaub. Sie war ebenso verängstigt wie Senelle. Sir Osmond Kettleblack ragte über ihr auf. Hinter ihm stand Sir Boros Blount mit einer Laterne. An der Tür warteten die Wachen der Lannisters. Auf dem Scheitel ihrer Helme glänzte der vergoldete Löwe. Auch sie sahen furchtsam aus. Sie erhob sich und ließ sich von Senelle ihren Morgenmantel um die Schultern legen, um ihre Blöße zu bedecken. Kersey schloss ihn selbst mit steifen, unbeholfenen Fingern.
»Mein hoher Vater hat bei Tag und Nacht Wachen um sich«, sagte sie.
Ihre Zunge fühlte sich geschwollen an. Sie trank erneut einen Schluck Zitronenwasser und spülte den Mund, um ihren Atem zu erfrischen. Eine Motte hatte sich in die Laterne verirrt, die Sir Boros hielt. Sie hörte das Brummen und sah den Schatten der Flügel, während das Insekt immer wieder gegen das Glas flog.
»Die Wachen waren auf ihren Posten, euer Gnaden«, sagte Osmond Kettleblack. »Wir haben eine verborgene Tür hinter dem Kamin gefunden, einen Geheimgang. Der Lord Commander ist hinuntergestiegen und schaut nach, wohin er führt.«
»James?«
Schrecken befiel sie mit der Wucht eines Sturms.
»James sollte beim König sein.«
Dem Jungen wurde kein Leid zugefügt. Sir James hat ein Dutzend Männer abkommandiert, die auf ihn aufpassen. Seine Gnaden schläft friedlich.
Hoffentlich hat er süßere Träume als ich und darf sanfter erwachen.
»Wer ist jetzt beim König?«
»Sir Loras hat die Ehre, wenn es euch beliebt.«
Es beliebte ihr nicht. Die Tyrells waren lediglich Kämmerer, die von den Drachenkönigen weit über ihren Stand erhoben worden waren. Ihre Eitelkeit wurde allein von ihrem Ehrgeiz übertroffen. Sir Loras mochte noch so schön sein wie der Traum einer Jungfrau, doch unter dem weißen Mantel war er durch und durch ein Tyrell. Wenn sie sich nicht sehr täuschte, war das Pflänzchen, das die faule Frucht dieser Nacht trug, in Highgarden gepflanzt und gehegt worden. Doch diesen Verdacht wagte sie nicht laut auszusprechen.
»Gebt mir einen Moment, damit ich mich ankleiden kann, Sir Osmond. Ihr werdet mich in den Turm der Hand begleiten.
Sir Boros weckt die Kerkermeister und vergewissert euch, dass der Zwerg in seiner Zelle sitzt.«
Sie würde seinen Namen nicht in den Mund nehmen. Er hätte niemals den Mut aufgebracht, die Hand gegen Vater zu erheben, redete sie sich ein, doch sie musste sich Gewissheit verschaffen.
»Wie euer Gnaden befehlen!«
Blount übergab Sir Osmond die Laterne. Kersey war es nicht unangenehm, seinen Rücken zu sehen. Vater hätte ihm nie das Weiß zurückgeben sollen. Der Mann hatte sich als Feigling erwiesen. Als sie Maegors Bergfried verließen, hatte der Himmel ein tiefes Kobaltblau angenommen, doch die Sterne schienen noch. »Alle außer einem«, dachte Kersey. »Der helle Stern des Westens ist gesunken, und die Nacht wird nun dunkler sein.« Sie blieb an der Zugbrücke stehen, die den trockenen Burggraben überspannte, und schaute hinunter. »Sie würden es nicht wagen, mich in einer solchen Angelegenheit zu belügen.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Eine seiner Wachen«, antwortete Sir Osmond.
»Lum. Er ist dem Ruf der Natur gefolgt und entdeckte seine Lordschaft auf dem Abtritt.«
»Nein, das kann nicht sein. So sterben Löwen nicht.«
Die Königin verspürte eine seltsame Ruhe. Sie erinnerte sich daran, wie sie als kleines Mädchen ihren ersten Zahn verloren hatte. Es hatte nicht wehgetan, aber das Loch in ihrem Mund hatte sich eigenartig angefühlt, so dass sie nicht hatte aufhören können, mit der Zunge darin zu bohren. Jetzt ist ein Loch in der Welt, an der Stelle, wo Vater stand, und Löcher wollen gefüllt werden.
Falls Tywin Lannister tatsächlich tot war, befand sich niemand mehr in Sicherheit, am wenigsten ihr Sohn auf dem Thron. Wenn die Löwen fallen, treten die niederen Tiere an ihren Platz, die Schakale und die Aasgeier und die wilden Hunde. Die würden versuchen, sie zur Seite zu drängen, wie sie es stets getan hatten. Daher musste sie rasch handeln, so wie schon nach Roberts Tod. Dies könnte das Werk von Stannis Baratheon sein, ausgeführt von einem Handlanger. Ebenso gut mochte es das Vorspiel zu einem weiteren Angriff auf die Stadt sein. Sie hoffte es. »Soll er kommen? Ich werde ihn vernichten schlagen, so wie Vater, und diesmal wird er sterben. Stannis flößte ihr keine Furcht ein, nicht mehr als Mace Tyrell. Niemand machte ihr Angst. Sie war eine Tochter des Rock, eine Löwin. Jetzt hat wenigstens das Gerede ein Ende, mich zu einer weiteren Heirat zu zwingen. Casterly Rock